Bei mir zu Gast jetzt der neu gewählte Präsident des Vereins Österreichischer Zeitungen und gleichzeitig Geschäftsführer der Tageszeitung Die Presse, Rainer Nowak. Danke fürs Kommen.
Danke für die Einladung.
Herr Nowak, Sie haben im Juni die Aufgabe des, wenn man so will, Cheflobbyisten für die Zeitungen in Österreich übernommen. Welches Ziel haben Sie sich dafür gesetzt?
Ja, das große zentrale Ziel ist es, glaube ich, ein Förderungswesen in Österreich zu etablieren. Das will ja auch der Medienminister und Vizekanzler, das fair ist zu allen Medien und das es ermöglicht, den Journalismus, den Medienstandort Österreich quasi zumindest abzusichern oder mit abzusichern. Wir werden nicht drum herum kommen, dass Medien auch in Zukunft ein Erlösmodell haben und sich also verkaufen können und Geld verdienen damit. Und das wird das Ziel sein. Die öffentliche Hand, die trägt ja schon was dazu bei mittlerweile und das soll eben in einem neuen Modell oder in einem verbesserten bisherigen Modell dann so sein.
Bevor wir auf die Förderungen im Detail eingehen, vielleicht ein bisschen was zum Selbstverständnis der Zeitungen. Seit Jahren bringen verschiedene technologische Entwicklungen die gedruckte Zeitung, also das Printmedium sozusagen, unter Druck. Der Ex-Bild-Chefredakteur Kai Diekmann kommentiert das folgendermaßen. Schauen wir es uns kurz an.
Ich habe zu meinen Kollegen nach meiner Rückkehr aus dem Silicon Valley gesagt, die schlechte Nachricht ist, die Printbäume wachsen nicht mehr in den Himmel, sondern wir müssen mit Rückgängen rechnen. Die gute Nachricht ist, wir sind keine Papierhändler, sondern wir sind Geschichtenerzähler. Und das Geschichtenerzählen auf Papier, das ist limitiert. Also ich habe keine bewegten Bilder, ich habe keinen Sound, ich bin an bestimmte Umfänge gebunden und an eine bestimmte Erscheinungsweise. In der digitalen Welt habe ich all diese Grenzen nicht.
Braucht es denn die gedruckte Zeitung noch?
So gesehen nein. Es wird, glaube ich, eine gedruckte Zeitung auch in Zukunft geben. Auch in wahrscheinlich vielleicht sogar noch in Jahrzehnten am Wochenende, weil das irgendwie dem möglicherweise dem Wochenendhabitus entgegenkommt. Man setzt sich hin auf eine Couch wie diese hier, schlägt eine Zeitung auf. Aber dass es unter der Woche viel weniger oder irgendwann einmal vielleicht gar keine klassischen Tageszeitungen gibt, steht fest, glaube für mich zumindest. Und eins muss man auch sagen, Kai Diekmann sagt das ziemlich richtig, von wegen keine Papierhändler. Dem Journalismus ist völlig egal, wie er ausgespielt wird. Ja. Und das Einzige, was, glaube ich, der Unterschied ausmachen wird, ist, man muss sich ein bisschen wegbewegen vom reinen Textjournalismus, mehr in Richtung Bewegtbild, in Richtung grafischen Journalismus, im kurzer gefassten Journalismus für Social Media etc.
Aber wenn wir uns jetzt trotzdem die aktuellen Förderungen anschauen, ist gerade vor kurzem die Zustellförderung für Printmedien beschlossen worden. Das heißt, ein Zuschuss für Medien, die Zeitungen nach Hause zustellen. Zögert man damit nicht eine ganz dringende Transformation hinaus?
Nein, im Gegenteil. Wir versuchen damit die Transformation zu finanzieren, weil wir müssen ja derzeit beides tun. Mhm. Würden wir jetzt alle österreichischen Verlage sagen, nein, wir stellen die Printzeitungen ein, dann würden wir alle in ein tiefes finanzielles Loch fallen, weil die Printzeitungen über die Abos, auch über die Werbung, aber vor allem die Abos, noch wirklich viel Geld bringen. Zeitlich müssen wir die neuen digitalen Kanäle aufbauen und vor allem, das ist das Wichtigste, ein digitales Abo-Modell entwickeln und etablieren. Und da ist Österreich ein bisschen hinten nach. Wir waren leider Gottes in Österreich lange die haben die Unkultur des Gratisjournalismus, der Unkultur gefrönt und die Sachen verschenkt, was sonst, glaube ich, keiner Branche auf der Welt auf die Idee kommen würde. Eine Bäckerei, die dann plötzlich all ihr Brot verschenkt. Und wir haben das halt im Journalismus digital lange gemacht und erst jetzt in den letzten Jahren haben wir das begonnen einzuführen. Und da müssen wir jetzt aber eine neue Bezahlkultur etablieren und wir müssen natürlich auch Preise durchsetzen, die Journalisten finanziert.
Aber trotzdem noch mal zu dieser Schiene, eben dieser Zustellförderung. Das ist ein bisschen so, als würde man die Postkutsche fördern in Zeiten, wo es schon ein Auto gibt. Ist das in Wahrheit vielmehr ein Trostpflaster, das jetzt so die Zeitungen bekommen, im Gegenzug dafür, dass die Regierung nicht mehr so viel Inserate schaltet wie früher?
Wir fördern die Eisenbahn auch bis heute noch, trotz Auto. Und gut, das ist gut so, würde ich sagen.
Der hat aber auch einen anderen Zweck.
Aber die gab es auch schon länger. Die gab es auch schon länger als das Automobil. Insofern ist es immer mit den Äpfeln und Birnen ein bisschen schwierig, aber jetzt ist es mal wichtig, dass wir weiterhin die Zeitungen zu den Menschen bringen, die sie noch gedruckt haben wollen. Und warum brauchen wir jetzt eine Förderung und früher nicht? Ganz einfach, weil es aufwendiger geworden ist, weil es sind weniger Menschen und die Zustellung ist überhaupt, so viel ist in unserer täglichen Welt teurer geworden und wir können uns das sonst zum Teil schlicht nicht mehr leisten, weil ganz offen gestanden, die Presse in Wien zu vertreiben, das schafft man natürlich auch ohne Förderung. Die Presse zum Universitätsprofessor im Ruhestand ins Waldviertel zu bringen, ist schon ein bisschen aufwendiger.
Jetzt sehen die Gratiszeitungen eine ganz große Ungerechtigkeit in dieser Zustellförderung, weil sie nämlich davon ausgenommen sind. Wir haben dazu mit Clemens Oestrich, dem Chefredakteur der Tageszeitung, heute gesprochen. Der regt sich darüber massiv aus. Wir schauen da kurz rein.
Das, was Medienminister Andreas Babler hier gestern mit Hilfe von Volkspartei und NEOS präsentiert hat, ist kein Medienpaket, sondern ein Meinungsjournalismuspaket, wo nach Gutsherrenart das gefördert wird, was dem Herrn Vizekanzler recht ist. In einer entwickelten Demokratie, dieser Auffassung sind wir, kann da nicht sein, dass förderungswürdig das ist, wo die Politik des Vizekanzlers oder der Regierung gelobt wird, sondern auch kritische Medien müssen quasi gleich behandelt werden wie alle anderen. Da sehen wir derzeit das nicht gegeben.
Ist diese Kritik nachvollziehbar?
Nein, ist sie nicht. Und ganz ehrlich, der Herr Oestrich wird sich schwer tun, den ich übrigens sehr schätze, aber wird sich sehr schwer tun, in irgendeiner Zeitung, die er jetzt da genannt hat, nämlich die Bezahlzeitungen, die Abo-Modelle haben, wo man also die Zeitung bestellen muss, wenn man sie bekommt, nicht automatisch geliefert bekommt oder damit am Bahnhof überfallen wird, die den Herrn Babler gelobt hat. Mir wäre überhaupt kein journalistischer Text in dem Land in Erinnerung in den letzten Monaten, der den Herrn Babler gelobt hat. Und ich meine nicht den SPÖ-TV-Kanal, die AZ gibt es auch nicht mehr. Also das gibt es einfach nicht zu glauben. Es gibt da Förderung und dafür wird irgendwer gelobt in dem Land. Die Regierung, glaube ich, schneidet generell in den Medien nicht sehr gut ab. Und das ist gute Recht der Journalisten, weil das ist ihre Einschätzung, das eine beim anderen wirklich Nüsse zu tun, muss man einfach ganz klar festhalten. Und ich verstehe schon, dass auch Gratis-Medien gerne eine Förderung hätten, weil die haben auch mit Problemen zu kämpfen, die verlieren am Anzeigenmarkt, wahrscheinlich auch werden weniger entnommen. Ja, auch sie müssten sich halt dann ein eigenes Modell überlegen. Also wenn es Journalismusförderung gibt für Digitaljournalismus, wird es in Zukunft auch geben. Also die werden schon was bekommen, aber man kann halt dann nicht immer nur, wenn jemand anderer was bekommt, wenn der Landwirt was bekommt, kann der Kfz-Mechaniker ums Eck nicht sagen, ich will jetzt auch was.
Also so groß sehen Sie auch die Diskrepanz zwischen den Bezahlzeitungen und
ja, wir machen beide Infogeschäft, aber das machen Sie ja auch. Sie können jetzt auch sagen, warum kriegen wir Privatfernsehsender eigentlich keine Förderung und ihr mit eurem gedruckten Papier? Wäre auch legitim vielleicht oder genauso legitim. Mhm.
Jetzt umgekehrt muss man aber sagen, dass sich Medienminister Andreas Babler vom Boulevard im Moment massiv kritisiert sieht. Er geht so weit, von einer Kampagne zu sprechen, eben weil er die Medienförderung neu aufstellen will. Sehen Sie eine Anti-Babler-Kampagne im Boulevard?
Naja, also bestimmte Zeitungen, Stimmungen, die sie glauben zu spüren, gerne medial verstärken, ist kein neues Phänomen. Ich glaube nicht, dass wenn der Herr Babler in den Umfragen bei 35% mit seiner Partei liegen würde, dass dann die Kritik in den Medien so stark wäre. Und zwar bei allen Medien wäre sie nicht so stark. Das ist so, wenn jemand in der Abwärtsspirale ist, dann gibt es einige Medien, die gehen da voll noch drauf, um quasi auch ein bisschen bei der Mehrheit zu sein. Ob es da einzelne verlegerische Interessen gibt, wage ich nicht festzustellen oder zu behaupten, ehrlicherweise nicht. Oft ist ja so, nur weil sie, wie geht der Spruch, nur weil sie einem hinterher sind, heißt das noch lange nicht, dass man keine Verfolgungswahl hat oder so wie immer. Also, Babler hat es sicher nicht leicht.
Aber ich frage anders, wäre es legitim, hier eine Kampagne zu fahren, weil man sich selbst durch ein neues Fördermodell bedroht sieht? Das war klar. Jetzt sind in Österreich Journalistinnen und Politikerinnen besonders eng verhabert, auch im Vergleich mit anderen Ländern. Ein Verhältnis, das in den letzten Jahren zunehmend sichtbar geworden ist. Auch Sie waren davon betroffen, nämlich konkret von Chatnachrichten mit Thomas Schmidt, die Ihnen zum Verhängnis geworden sind und die dazu geführt haben, dass Sie damals den Chefredakteursposten der Presse davon zurückgetreten sind. Was haben Sie daraus gelernt? Muss das Verhältnis Politik-Medien ein anderes werden, auch um Vertrauen zurückzugewinnen?
Also ich würde trotzdem sagen, dass diese Verhaberung in Österreich, die gab es immer schon. Und die, glaube ich, hat sich auch durch die jüngsten Skandale verbessert. Also das ist irgendwie kühler und distanzierter geworden, das Verhältnis. Bin ich mir ziemlich sicher, dass das so ist. Und das sieht man ja auch an der Berichterstattung der letzten Jahre. In meinem konkreten Fall war es einfach ein Fehler und aus einem Fehler lernt man hoffentlich oder ich hoffentlich. Das war allerdings jetzt kein Politiker in dem Sinn, sondern ein ehemaliger Pressesprecher, mit dem ich ein sehr freundschaftliches Verhältnis gehabt habe. Ja, das war der Punkt. Und ich denke, also man muss natürlich immer aufpassen, wer mit wem befreundet ist. Ja, also ich kenne auch Journalisten, die waren schon auf Urlaub mit Grünpolitikern. Ich will jetzt nicht kein WhatsApp-Autismus hier anwenden, aber ich glaube generell ist es gut, wenn man das unterscheiden kann und sich davon distanzieren kann. Ich habe aber natürlich auch, Österreich ist, ein kleines Land, habe auch schon einen österreichischen Bundeskanzler kennengelernt, weil die Töchter in derselben Volksschule waren. Ja. Mhm. Die Kinder waren jetzt nicht gut befreundet, das ist, hat uns gemeinsame Nachmittage oder so erspart, ja. Aber man stellt sich vor, das passiert andersrum und die Kinder mögen einander, dann sitzt man plötzlich im Park auf der Bank nebeneinander, ja.
Also die Kleinheit des Landes ist hauptverantwortlich dafür.
Nein, es ist, glaube ich, auch ein Ton, den wir in Österreich im Vergleich zu Deutschland, ich meine, in Deutschland distanziert sein oder in Schweden ist es, glaube ich, nicht so schwer, vor allem in Deutschland, weil da sind ohnehin alle distanziert. Aber ich wage die Behauptung, dass es in Spanien, wahrscheinlich in Madrid oder in Süditalien auch mit ultra lockerer zugeht. Ich glaube, das hat so ein bisschen was mit Habitus und Lebensstil zu tun. Aber noch einmal, ich glaube, er ändert sich. Ich glaube, wir verbessern gerade oder die Szene oder die Journalisten, die Branche macht das gerade besser und wird jünger und die geht mehr auf Abstand.
Kommen wir nochmal zurück zu den Förderungen. Sie haben jetzt gesagt, Ihr Ziel ist es, ein Fördersystem aufzustellen, das eben das Überleben der Medien sichert. Darf ich so zusammenfassen? Ja? Jetzt hat der internationale Medienmanager und frühere ORF-Chef Gerhard Zeiler am Salzburg-Summit, einer Veranstaltung, der Sie auch beigewohnt haben, in einer Diskussion gesagt, sinngemäß, ich paraphrasiere, österreichische Medien tendieren dazu, nach staatlicher Hilfe zu schreien, wenn es nicht gut läuft. Amerikanische sind da anders, die wissen eher, was sie ändern, also was sie selbst ändern müssen und wie sie sich selbst helfen können. Sollten wir uns daran ein Beispiel nehmen?
Da hat er auf jeden Fall recht. Ich habe das vorher auch schon gesagt. Also, wenn ein Medium nicht gesund ist und wirtschaftlich unabhängig ist und wenn das Erlösmodell nicht gegeben ist, dann hat es auch keine Zukunft. Ich sage das auch deswegen, weil der Konzern, für den ich arbeiten darf, ist die Styria. Und wir haben uns zum Beispiel entschieden vor, ich weiß jetzt nicht mehr die genaue Jahreszahl, aber vor einigen Jahren, wir haben eine Zeitung zugesperrt, eine Wirtschaftszeitung, das Wirtschaftsblatt, ja, was uns sehr leid getan hat, was Arbeitsplätze gekostet hat, aber einfach, weil diese Zeitung, der Betrieb nicht mehr tragbar war und keine schwarzen Zahlen geschrieben hat. Also, das wird auch in Zukunft passieren. Der österreichische Medienmarkt wird kleiner werden. Das ist einfach fix. Es wird weniger Arbeitsplätze geben, es wird weniger Journalisten geben. Ist das gut fürs Land? Sicher nicht. Und was Zeiler auch gesagt hat in Salzburg, war ja sehr interessant, er sagt ja, oder seine These ist, es gibt drei Länder auf der Welt oder vier Länder, die quasi das Problem mit dem großen Nachbarn haben. Das ist Deutschland, das ist die Wallonie mit Frankreich und Belgien und das ist zu einem gewissen Grad Kanada. Das heißt, in Wahrheit kann es natürlich möglich sein, dass eine deutsche Zeitung Österreich mitmacht, mit ein paar Seiten. Ja. Natürlich ist es möglich, dass deutsche Medien in Österreich wie im Privatfernsehen einfach ein Österreich sozusagen Hauptquartiersender machen oder aber einfach nur einen Teil des Senders. Das heißt, da sind wir natürlich anfällig und wenn es darum geht, einen eigenständigen österreichischen Medienstandort und damit österreichische Unternehmen in österreichischer Wertschöpfung zu haben, dann wird man vermutlich was tun müssen und das vor allem in dieser Transformationszeit. Also ich glaube, wenn man in 10 Jahren sagt, okay Leute, ihr lebt nur von den Förderungen, dann müssen wir sie sein lassen.
Jetzt gibt es ein amerikanisches Best-Practice-Beispiel, das im Moment viel zitiert wird. Das ist die New York Times. Die Zeitung schafft es eben aktuell, Online-Abonnenten dazu zu gewinnen in Zeiten, wo die meisten verlieren. Sie haben jetzt aktuell mit der Presse eine Kooperation mit der New York Times geschlossen. Was bietet denn die Zeitung, was andere nicht bieten? Worauf führen Sie zurück?
Den großen Erfolg der New York Times muss man natürlich vor allem in einem Punkt sehen, ist die Sprache. Also ich werde die Presse nicht, vielleicht wird die KI so gut, aber wäre ein bisschen anmaßend zu sagen, ich kann die Presse auf Englisch dann weltweit skalieren. Das geht mit der New York Times, auch mit der Washington Post. Das sind die einzigen Medienmarken, ein bisschen noch Groß UK, da nicht die Independent, sondern der Guardian. Ja, also man kann englische Zeitungsmarken skalieren und im Weltmarkt irgendwie verkaufen. In Deutschland ist das schon schwierig, aber Sie merken natürlich, der Spiegel, die Zeit, die haben in Österreich auch eine relativ starke Leserschaft. Und das kann auch die Zukunft sein. Oder wie gesagt, geht es halt um die eigenen Zeitungen auch, die man irgendwie braucht, glaube ich. Und bei der New York Times und unserer Kooperation, was wir halt merken, ist, die haben halt wirklich sozusagen die Weltabdeckung in ihrer Berichterstattung, ja. Und die haben natürlich auch eine personelle Ausstattung, von denen können Sie und ich nur träumen, an unseren Arbeitsplätzen. Also, wenn die mit dem Weißen Haus zu tun haben, dann ist das sozusagen das Verhältnis zwischen Pressesprechern und Journalisten ein bisschen ausgewogener.
Also in Österreich, wo wir quasi. Cooking und Games ist es nicht, auf das es zurückführt.
Das ist es sicher auch. Na ganz sicher, das Gaming machen wir auch in der Presse ganz massiv. Beim Cooking zögern wir noch ein bisschen, vielleicht kommt das, aber ich weiß schon, die Kochkurse der New York Times sind Weltklasse und ein Teil ihres Riesenerfolgs. Und das ist ein bisschen die große Diskussion, die dahinter steckt bei Verlagen wie unseren. Soll man mehr in Richtung Cooking, Beziehung und Gaming gehen oder soll man noch stärker auf die Politikkompetenz oder die Wirtschaftskompetenz setzen? Das sind Fragen, die sich, glaube ich, alle Medienhäuser gerade stellen.
Herr Nowak, das Motto für die Zukunft in der Medien generell heißt Kooperation. Jetzt bezogen auf die Tageszeitungen. Ist es dann noch zeitgemäß, dass jede Tageszeitung ihr eigenes Abo-Modell anbietet? Wäre es nicht schon längst an der Zeit, dass man hier eine gemeinsame Plattform findet, wo man zum Beispiel sagt, man zahlt einen generellen Betrag für die Abos aller Zeitungen und je nachdem, was am meisten geklickt wird, werden dann quasi die Einnahmen aufgeteilt auf die verschiedenen Medienhäuser, die sich daran beteiligen.
Die wird immer wieder diskutiert, diskutieren wir auch, schauen wir uns auch an. Ich gebe nur ein Argument zu bedenken, das nicht ganz irrelevant ist. Prinzipiell sind solche gemeinsamen Angebote, solche Pauschal-Abos, übrigens auch am Anzeigenmarkt, haben einen kleinen Schönheitsfehler, ist, dass der Kunde das Gefühl haben will und muss, dass es günstiger ist. Das heißt, der Anteil für die einzelnen Medienmarken wird tendenziell nicht größer, sondern eher kleiner. Und das ist ein bisschen das Problem, dass es bisher zu solchen Lösungen nicht gekommen ist.
Jetzt sagen Sie, es muss günstiger sein, es muss aber vielleicht auch einfach flexibler sein, weil bei der Zeitung hatte ich die Möglichkeit. Ich stand an der Supermarktkasse, konnte aussuchen, welche Seite interessiert mich heute oder welche Zeitung interessiert mich am meisten. Heute nehme ich den Kurier, morgen die Krone, übermorgen die Presse und am nächsten Tag den Standard. So, die Option habe ich im Abo-Modell, im digitalen Abo-Modell ja nicht. Muss man da nicht eine entsprechende Alternative schaffen?
Na gut, man kann eine digitale Abo-Stelle abschließen und schnell wieder kündigen, okay. was wir leider auch immer wieder bemerken. Deswegen sehe ich jetzt den großen Unterschied nicht, zumal man ja nicht ganz vergessen darf, der Einzelverkauf bei Medien, zumindest bei Qualitätsmedien wie der Presse, dem Standard, war ja immer eher überschaubar. Und wir sind alte Tageszeitungen, die ein altes Abo-Modell haben und jetzt dabei sind, das quasi digital genauso zu machen, nur halt mit neuen Produkten und einem neuen Digitalprodukt. Und jetzt kann man sagen, wir waren da ein bisschen zu spät dran. Ja, mag sein, andere waren noch später dran. Aber das werden wir schon hinkriegen. Das sind jetzt nur halt dann zwei, drei relativ angewandte, ambitionierte Jahre, dass man das sozusagen gescheit implementiert und daraus schon Erlösströme zieht.
Eine große, wie soll ich sagen, Herausforderung im Monetarisieren von digitalen Inhalten ist die, dass es mit ORF.at ein Gratisangebot gibt, die blaue Seite, die ja den Printanbietern generell schon seit langem ein Dorn im Auge ist, eben weil es mit Abstand die größte Newsseite ist und damit Aufmerksamkeit, also Traffic einfach abzieht. Jetzt gibt es bereits Beschränkungen für ORF.at, ganz konkret eben ein Maximum an 9 Artikeln pro Woche, die veröffentlicht werden dürfen. Sind diese Einschränkungen ausreichend?
Ich glaube, wir werden darüber reden mit dem ORF. Bitte um Verständnis, dass ich jetzt noch nichts ausrichten lasse und keine Drohungen erhebe oder irgendwelche Kriegserklärungen von mir gebe, weil wir wollten einmal konstruktiv in die Gespräche gehen, auch mit dem künftigen Generaldirektor Clemens Peak. Und dann wissen wir wahrscheinlich mehr, was aus seinem Bewerbungspapier hervorgeht. Und bisher Position von Teilen im ORF war, dass es eine Kooperation, verstärkte Kooperation geben soll. Prinzipiell bei der ORF.at-Seite wird es wohl in die Richtung gehen, dass wir der Meinung sind, sozusagen wir sind, haben mehr die Textdomäne oder wir sind mehr die Textkompetenz. Deswegen soll man uns mehr den Text lassen und das Bewegtbild beim ORF sehen. Nur ehrlicherweise, sogar das wird wahrscheinlich sich revolutionieren durch die KI. Also wenn wir jetzt über die blaue Seite reden, wissen wir noch gar nicht, wie die blaue Seite in einem Jahr ausschauen wird und aufgerufen werden wird. Fix ist, dass beim Digitalauftritt sich, glaube ich, auch der Gesetzgeber mal klar durchringen muss, was will er eigentlich. Ja? Mhm. Also verlangt er vom ORF zum Beispiel, dass damit mit ORF Haushaltsabgabe für junge Menschen auf Social Media, auf TikTok mehr gemacht wird, ja oder nein, weil dann landet ein Teil der Haushaltsabgabe in China oder im Silicon Valley. Ist das der Wunsch? Ja, oder ist es nicht der Wunsch? Und ich finde, da hat man auch dann eine klarere Planbarkeit für den ORF und auch für uns.
Jetzt haben Sie schon angesprochen, dass Clemens Peak in seinem Bewerbungspapier geschrieben hat, er möchte auf Kooperationen setzen. Jetzt unabhängig davon, was der Gesetzgeber will, was wäre denn Ihre Idealvorstellung einer Kooperation mit dem ORF?
Ja, wenn man sich gegenseitig helfen würde und mitnimmt, wäre das schon eine Möglichkeit.
Aber mitnimmt heißt konkret jetzt was?
habe ich jetzt noch kein fixes Modell, das ich jetzt Ihnen verraten werde und nicht in meinem Pick, aber prinzipiell, dass man einander mitnehmen kann, das glaube ich, ist ja relativ klar. Und da wird man sein, wozu der ORF bereit ist. Ja? Weil bis jetzt sozusagen hat er eine überdominante Stellung, auch auf den sozialen Medien im Vergleich zu den einzelnen Medienmarken. Und ist da eine Reichweiten, weiß ich nicht, Uzi, dann ist es Boost oder was auch immer, wie das dann nennt. Und da müssen wir einfach drüber reden.
Mhm. Noch eine Zukunftsfrage an den Präsidenten des Vereins Österreichischer Zeitungen. Wie viele Tageszeitungen werden denn Ihrer Einschätzung nach in 10 Jahren noch gedruckt?
Unter der Woche wahrscheinlich nicht mehr sehr viele. Ja, aber digital wird es die meisten noch geben, davon bin ich überzeugt. Ich glaube sogar, dass es mehr Medien geben wird digital. Also ich glaube, dass es mehr kleinere Medien gibt. Ist ja auch der Traum des Medienminister Babler, das da so zu fördern, dass es dann möglichst viele kleinere auch gibt, die sich dann quasi am Markt behaupten können. Ich bin da ein bisschen skeptisch, weil wir einen rein fragmentierten Medienmarkt haben und es gibt keine starken überregionalen Medien mehr, außer die FPÖ oder andere Parteimedien, bin ich mir nicht ganz sicher, ob das im Sinne des Herrn Babler ist, aber man wird das sehen. Also ich glaube, es wird weiter Medienvielfalt gehen, aber sicher nicht in gedruckter Form.
Zu dieser Medienvielfalt der Kleinen noch eine Nachfrage. Geht sich das wirtschaftlich aus? Ich meine, Sie haben jetzt selbst gesagt, der Medienminister Babler wünscht sich eine größere Vielfalt, möchte auch eine größere Vielfalt fördern, aber ist für eine größere Vielfalt genug Marktvolumen vorhanden?
Es ist schwierig. Ja, also es geht vielleicht in der Nische mit Spezialangeboten, mit denen man dann auch vielleicht höhere Abopreise durchsetzen kann oder Branchen, Berufs, Interessen, Hobby-spezifische. Das kann schon sein, dass es da Plattformen geben wird, die funktionieren. Allerdings, glaube ich, werden das Plattformen sein, die dann auch am deutschen Markt in irgendeiner Weise ausstrahlen müssen, wegen der Reichweite und damit möglichen zusätzlichen Abonnements. Und ich glaube, das Thema Kleinheit des Marktes wird uns weiter begleiten. Ich sage es nochmal, man kann wahrscheinlich nicht für die nächsten 100 Jahre alle Medientitel fördern.
Rainer Nowak, vielen Dank für das Gespräch.
Danke.